Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Papst Franziskus hat mit seinen Worten zum Thema homosexuelle Partnerschaften einigen Wirbel ausgelöst. Und mancher fragt sich nun, hat Franziskus damit etwa die Ehe für alle befürwortet? Dass er das nicht getan hat, dass er lediglich eine zivilrechtliche Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften gefordert hat und damit auch nicht wesentlich darüber hinausgeht, was er bei früherer Gelegenheit auch schon gesagt hat, das geht dabei fast ein bisschen unter. Wir fassen heute Reaktionen auf die Papstäußerungen zusammen. Wir schauen außerdem nach Israel, wo die Covid-19-Pandemie den gesellschaftlichen Graben zwischen streng religiösen und säkularen Juden im Land vertieft. Und zum Ende der Sendung geht es heute um das Thema Ethik in der Landwirtschaft. Homosexuelle haben das Recht darauf, in einer Familie zu sein. Sie sind Kinder Gottes. Es sind im Wesentlichen diese Worte, die seit Mittwoch für Wirbel sorgen. Papst Franziskus hat sie in einem Dokumentarfilm gesagt, der am Mittwochabend uraufgeführt wurde. Und auch wenn er sich damit nicht wesentlich von früheren Aussagen unterscheidet, die er zum Beispiel als Erzbischof von Buenos Aires getroffen hat, so kann man trotzdem festhalten, mit Franziskus spricht sich erstmals ein amtierender Papst offensiv für eingetragene Lebenspartnerschaften aus. Das wird begrüßt und scharf kritisiert. Tilman Kleinjung.
Es hat sich angekündigt. Auf dem Rückweg von seiner ersten Auslandsreise zum Weltjugendtag in Brasilien sprach Franziskus 2013 erstmals offen über das Thema Homosexualität. So offen wie noch kein Papst vor ihm. Und er sagte einen Satz, an dem er seitdem gemessen wird. Wenn eine Person homosexuell ist und Gott sucht und guten Willens ist, wer bin ich, über ihn zu richten? Bei der Familiensynode in den Jahren 2014 und 2015 wurde in Rom über eine Öffnung der katholischen Kirche für schwule und lesbische Paare diskutiert. Ohne Ergebnis. In der nun veröffentlichten Szene des Dokumentarfilms Francesco wird der Papst konkreter. Homosexuelle haben das Recht, in einer Familie zu sein. Sie sind Kinder Gottes und dürfen nicht aus dieser Familie ausgeschlossen werden. Was wir brauchen, ist ein Gesetz für zivile Partnerschaften. Und sie haben das Recht, durch dieses Gesetz geschützt zu werden. Noch die Vorgänger dieses Papstes haben versucht, jede Form der Legalisierung homosexueller Partnerschaften zu verhindern. Katholische Politiker wurden aufgefordert, dagegen vorzugehen. In einigen Ländern demonstrierte die katholische Kirche gegen entsprechende Gesetzesvorhaben. Und bis heute haben viele katholische Bischöfe keinen Frieden gemacht mit den eingetragenen oder zivilen Partnerschaften, sagt der US-amerikanische Jesuit James Martin, der sich für die Rechte homosexueller Katholiken einsetzt. Martin in einem Interview mit dem Sender CNN. Es gibt Bischöfe in den USA oder in Polen, die darin eine Bedrohung für die Ehe sehen. Und jetzt unterstützt der Papst solche Partnerschaften. Da müssen manche umdenken. Schwule und lesbische Menschen können sich nun in der katholischen Kirche mehr willkommen fühlen. Was Franziskus weiterhin ablehnt, ist die Homo-Ehe bzw. die Trauung von gleichgeschlechtlichen Paaren. Das Sakrament der Ehe ist nach katholischem Verständnis Mann und Frau vorbehalten. Das sieht auch Thomas Schüller, Kirchenrechtsprofessor an der Universität Münster, so. Reformbedarf sieht Schüller allerdings in der katholischen Morallehre. Die definiert gelebte Homosexualität nach wie vor als Sünde.
Es wäre jetzt Konsequenz, nachdem er diese Tür öffnet, dass er auch diese Lehre im Katechismus ändert. Denn wie kann man dauerhafte rechtliche Beziehungen gutheißen, wenn man aber gleichzeitig die in diesen Beziehungen gelebte Sexualität weiterhin als schwere Sünde geißelt?
In der katholischen Kirche in Deutschland wird gerade diskutiert, ob homosexuelle Paare auch den kirchlichen Segen erhalten sollen. Wenn, dann finden solche Feiern bislang nicht öffentlich statt. Auch hier dominiert die Sorge vor einer Verwechslung mit der kirchlichen Trauung. Der Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Mark Frings, erhofft sich nun eine innerkirchliche Klärung. Er fordert offizielle Segensfeiern für homosexuelle Paare.
Bischöfe in Deutschland haben sich offen gezeigt, beispielsweise für Segensfeiern für homosexuelle Paare. Wir wissen doch auch, dass es längst Formen von Segensfeiern gibt in den Kirchen, aber dass dies vielerorts noch immer hinter verschlossener Tür passieren muss, das kritisiere ich. Die Liebe zweier Menschen sollte gefeiert werden und da sehe ich keinen Unterschied zwischen homo- und heterosexuellen Paaren. Ich würde es sehr begrüßen, wenn Bischöfe die Äußerungen des Papstes jetzt aufgreifen und sie in die innerkirchlichen Entscheidungsprozesse überführen.
Eine Gruppe deutscher Bischöfe arbeitet bereits an einem Segensritus für gleichgeschlechtliche Paare. Die Vorlage für eine solche Feier soll, so sagt Thomas Schüller, im kommenden Jahr veröffentlicht werden.
Der Papst befürwortet die zivilrechtliche Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften und löst damit deutlich mehr Reaktionen aus als seine vor gut zwei Wochen veröffentlichte Enzyklika. Thielmann Kleinjung hat Reaktionen zusammengefasst. Israel ist angesichts der geringen Größe des Landes besonders schwer von der Covid-19-Pandemie betroffen. Und wie überall sonst auch ist diese Pandemie ein schwerer Stresstest für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Eine Kluft, die in Israel durch Corona vertieft wurde, ist die Distanz zwischen säkularen Juden und den ultraorthodoxen Juden im Land. Eigentlich sind alle Schulen per Anweisung geschlossen, aber weil viele streng religiöse Bildungseinrichtungen sich darüber hinwegsetzen, hat das Land ein Problem, weil ihre religiösen Führer das so entschieden haben. Und das angesichts einer Pandemie, die gerade die ultraorthodoxe Bevölkerungsminderheit besonders stark betrifft. Tim Aßmann berichtet für uns aus Israel.
Ein Mann allein fällte die Entscheidung. Rabbiner Chaim Kanievski, religiöses Oberhaupt in einem Teil von Israels ultraorthodoxer jüdischer Minderheit, wies die streng religiösen Schulen im Land an, zu öffnen, trotz der von der israelischen Regierung verfügten Schulschließungen. Kanievski, 92 Jahre alt und selbst Corona-positiv, legte sich fest: Der Glaube ist wichtiger als der Infektionsschutz. Bereits am Sonntag, dem jüdischen Wochenbeginn, gingen rund 60.000 streng religiöse Schüler im Alter von 6 bis 14 wieder zur Schule. Mittlerweile sind Zehntausende weiterer Religionsschüler und Studenten hinzugekommen, ungeachtet des Verbots und der für das kleine Israel weiter viel zu hohen Infektionszahlen. Für Rabbi Avraham Pinsel, Leiter einer der größten ultraorthodoxen Grundschulen Jerusalems, ist die Schulöffnung alternativlos. Pinsel sagte dem Fernsehsender Kan: Wir können die Kinder nicht länger in einer Situation lassen, in der sie nicht die Tora lernen. Die Gefahr besteht nicht nur für mich oder die Kinder, es ist eine Gefahr für das gesamte auserwählte Volk. Die streng religiösen Juden machen rund 14% der Gesamtbevölkerung aus. Die kinderreichen, häufig sehr beengt lebenden Familien sind besonders stark von der Pandemie betroffen. In ihren Wohngegenden liegen die Infektionszahlen weiter weit über dem Landesschnitt. Experten befürchten, dass die Öffnung der Schulen Israel im Kampf gegen das Virus zurückwirft. Regierungschef Netanyahu verlangte von den Haredim, übersetzt die Gottesfürchtigen, sich an die Regeln zu halten. Ich rufe alle Führer und Politiker der ultraorthodoxen Gemeinden auf, die Regeln zu beachten und dafür zu sorgen, dass sie eingehalten werden. Doch für viele Ultraorthodoxe sind die Anweisungen ihrer religiösen Oberhäupter wichtiger als die Appelle des Premierministers. Diese streng religiöse Jüdin aus Jerusalem sagte im Interview mit dem Israel-Radio: Wir hören nur auf die Rabbiner. Früher waren es die Propheten, heute sind es die Rabbiner, das war immer so und wird auch immer so bleiben. Ihr werdet uns nicht ändern. Wir werden immer auf die Rabbiner hören und wenn die Politiker verstehen wollen, warum wir dennoch unsere Schulen öffnen, dann können sie es sich gerne von unseren Rabbinern erklären lassen. Die israelischen Behörden gehen bisher kaum gegen den Bruch der Corona-Auflagen durch die streng religiösen Schulen vor, versuchten nur sehr vereinzelt die Einrichtungen wieder zu schließen. Premierminister Netanyahu kämpft ums politische Überleben, er steht unter Korruptionsanklage und seine Regierung bekommt die Corona-Krise nicht in den Griff. Die Proteste gegen Netanyahu reißen nicht ab. Die zwei ultraorthodoxen Parteien in Israel sind wichtige politische Verbündete für den Regierungschef. Deshalb würden für die streng religiösen scheinbar keine Gesetze gelten, erklärte Oppositionsführer Yair Lapid. Das ist das Ergebnis von dem, was ihnen jahrelang vorgelebt wurde. Netanjahu sagt ihnen seit Jahren, dass sie von den Gesetzen ausgenommen sind. Es ist ein Geschäft, das sie abgeschlossen haben. Sie machen ihn zum Premierminister und im Gegenzug bekommen sie Unterstützung und müssen sich an Gesetze nicht halten. Aber dieses Mal schadet es in erster Linie der ultraorthodoxen Gemeinschaft selbst. Denn diese Gesetze sollen ihre Gesundheit schützen. Viele säkulare Israelis, die unter den Corona-Auflagen und der Wirtschaftskrise leiden, ärgert das Verhalten der Ultraorthodoxen. Ihm schlage offene Ablehnung entgegen, erzählte dieser streng religiöse Jude im Israel-Radio. Als Ultraorthodoxer weiß ich, wie es ist, ein Außenseiter zu sein, über den die anderen reden. Das ist nicht neu für mich. Aber ich kann mich nicht erinnern, jemals so viel Vorurteile und Hass erlebt zu haben. Schon vor Corona gab es eine Kluft zwischen säkularen und streng religiösen jüdischen Israelis. Durch die Pandemie ist die Spaltung größer geworden.
Ein Graben zwischen säkularen und streng religiösen Juden in Israel. Das war ein Beitrag von Tim Aßmann. In der Bibel, vor allem im Alten Testament bzw. im Tanach, wimmelt es ja vor Begriffen, die mit Landwirtschaft zu tun haben. Und das ist auch nicht verwunderlich, weil Landwirtschaft ein prägender Teil des Alltags dieser Menschen war. Landwirtschaft ist selbstverständlich immer noch zentral für den Menschen, aber dass sie Teil des Alltags ist, kann man eigentlich kaum noch behaupten. Konsument und Produzent haben sich in den vergangenen Jahrzehnten weit voneinander entfernt. Das gilt vor allem für die Produkte, die nicht auf Feldern, sondern in Viehställen wachsen. Landwirtschaft hat sich weltweit industrialisiert, nur ist das selten zum Vorteil von Umwelt und Landwirten geschehen. Ein Problem, das seit Jahren mehr und mehr Aufmerksamkeit erhält, auch von der Politik. Der Ministerrat der EU hat ja in dieser Woche einen Agrarkompromiss beschlossen, der dem Thema Ökologie mehr Aufmerksamkeit widmen soll. Klar ist in jedem Fall, die Landwirtschaft steht nicht nur vor wirtschaftlichen Herausforderungen, sondern auch vor ethischen. Umweltschutz, Tierwohl, faire Löhne, gerade die Covid-19-Pandemie hat da ja viele Probleme noch mal deutlich ins Licht der Öffentlichkeit geholt. Für die christlichen Kirchen in Deutschland ist das Thema Ethik in der Landwirtschaft ein naheliegendes Thema, aber vielerorts haben Landwirte und Kirchen sich entfremdet.
Christine Lührs betreibt mit ihrem Mann und ihrem Sohn einen Landwirtschaftsbetrieb mit Schweinehaltung. Der Hof liegt südlich von Vechta. Rund 5000 Schweine durchlaufen jährlich den Betrieb.
Für uns ist diese Zeit jetzt wirklich furchtbar und perspektivlos. Zum einen, weil wir jetzt ganz massiv durch die Corona-Krise betroffen sind. Unsere Schweine können nicht mehr so geschlachtet werden, wie das normalerweise so ist.
Denn einige Schlachthöfe sind Corona-bedingt geschlossen. Die Schlachtkapazitäten haben sich um rund ein Viertel reduziert. In der Ferkelaufzucht und in der Mast stauen sich die Tiere. Bundesweit nach Angaben von Landwirten rund 400.000 Schweine. Für den Lührshof heißt das, die Tiere stehen enger zusammen. Das kann zu Problemen beim Tierschutz führen. Und paradox, je fetter die Tiere, desto weniger bekomme man für das Schweinefleisch, sagt Christine Lührs. Außerdem ist der Preis in den Keller gegangen. Mit einem Kilopreis von 1,60 Euro könne man wirtschaftlich überleben. Jetzt liege der Preis unter 1,30 Euro. Und dann fühlt sich die Landwirtin, die sich als Kirchenparlamentarierin in der Hannoverschen Landeskirche engagiert, mit ihren Sorgen alleingelassen.
Unsere Gesellschaft besteht noch nicht mal mehr aus 1% Landwirtschaft. Der Rest der Bevölkerung arbeitet in ganz völlig anderen Berufen. Und das merken wir, weil es überhaupt keinen Bezug mehr zu unserer heutigen Landwirtschaft in der Gesellschaft gibt.
Ricarda Rabe weiß um die Nöte der Landwirte. Die Pastorin ist in der Hannoverschen Landeskirche zuständig für den kirchlichen Dienst auf dem Lande.
Die Nerven liegen so blank bei vielen in der Landwirtschaft, weil eben diese Kombination von wir wissen nicht, ob wir genug Geld verdienen mit dem, was wir tun. Wir kriegen Druck von Seiten der Abnehmer, Preisdruck. Wir kriegen Druck von Seiten der Politik, die gefühlt alle Nase lang die Richtlinien ändert. Wir kriegen Druck von Seiten der Gesellschaft. Und wir kriegen ja inzwischen auch Druck in den Dörfern. Deswegen sind die Empfindlichkeiten so hoch.
Ricarda Rabe hat als Bauernpastorin die Interessen der Landwirte im Blick. Aber sie sagt auch,
dieses eng getaktete System kommt jetzt an seine Grenzen, zeigt die Grenzen auf, zeigt, dass da was ja wahrscheinlich doch in eine nicht so gute Richtung läuft. Aber ich glaube tatsächlich, diese Industrialisierung, so große Vorteile sie in vielen Bereichen auch hat, hat eben ihre Schattenseiten. Und die werden jetzt sichtbar.
Zu diesen Schattenseiten gehört auch und gerade die Fleischverarbeitung in Großunternehmen, vorzugsweise durch Arbeitsmigranten aus Rumänien, Bulgarien und Polen. Peter Kossen, katholischer Priester aus dem Münsterland, engagiert sich seit Jahren für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen dieser osteuropäischen Arbeiter. Er spricht von Sklaverei in der Fleischindustrie.
Leute kommen hierher, natürlich freiwillig. Dann ist die erste Erfahrung oft schon, dass das, was versprochen worden ist, nicht eingehalten wird. Dass Wohnungen deutlich überbelegter sind, dass sie viel teurer sind. Dass Entlohnung eben nicht so stattfindet, wie in Aussicht gestellt. Wenn Menschen dann mal hier sind, werden ihnen mehrere Rechnungen aufgemacht für den Transport hierher, für die Beschaffung der Arbeitsstelle. Manchmal tut sich da ein imaginärer Schuldenberg auf, der abgearbeitet werden muss. Die Deutungshoheit, wann denn Schulden bezahlt sind, liegen dann eben beim Arbeitgeber. So werden manchmal Menschen über Jahre hingehalten.
Peter Kossen wundert sich immer wieder, dass solche Menschen unwürdigen Arbeits- und Lebensbedingungen mitten im Deutschland des 21. Jahrhunderts hingenommen werden.
Dann gibt es doch Hunderttausende von Menschen, die in unserer sozialen Marktwirtschaft unter Verhältnissen leben, die eigentlich nicht mehr möglich sein sollten in unserem Rechtssystem.
Peter Kossen ist in seiner katholischen Kirche eher ein Einzelkämpfer.
Wir sind als Kirche immer versucht, sehr bürgerlich zu sein und diese Menschen ganz aus dem Blick zu verlieren.
Der Priester aus Lengerich, der innerlich so aufgewühlt ist und äußerlich so ruhig wirkt, wünscht sich ein deutliches Signal der Bischöfe.
Ich glaube, das wäre ein gewaltiger Aufschlag, wenn die katholischen, evangelischen Bischöfe in Deutschland mal ein sehr klares Sozialwort sprechen würden und das dann nachher nicht so ausgewogen ist wie das letzte, dass es im Grunde genommen gar keinen interessiert. Wenn wir nicht den Mut haben, auch anstößig zu sein, werden wir nichts anstoßen. Und da wünsche ich mir deutlich mehr Mut, auch von den Bischöfen, anstößig zu sein.
Die Bundesregierung will nun das System der Werksvertragsarbeit mit den zahlreichen Subunternehmern in der Fleischindustrie unterbinden. Die osteuropäischen Arbeiter sollen künftig direkt bei Fleischunternehmen wie zum Beispiel Tönjes angestellt werden. Für Peter Kossen zumindest ein Hoffnungsschimmer.
Die Chance besteht. Ich bin in den letzten Jahren auch skeptischer geworden, was so entscheidende Wandel betrifft. Nur wenn die Gesellschaft einfordert, dass Arbeitsmigranten auch wirklich wertgeschätzt, anerkannt werden und das heißt auch integriert werden. Also nur dann besteht die Chance, dass sich grundlegend etwas ändert. Also das Gesetz scheint mir wichtig zu sein, das jetzt kommt, aber das kann wirklich nur ein Anfang sein. Ich bin da wirklich mittlerweile einigermaßen skeptisch, was so diese Neuaufbrüche betrifft. Und trotzdem brauchen wir da einen Neuanfang.
Kossen fordert einen gesellschaftlichen Mentalitätswandel. Eine Wertschätzung dafür, dass die Erzeugung von Fleisch seinen Preis hat.
Die Leute geben für den Weber-Grill gerne schon mal 2000 Euro aus, aber die Wurst darf eben nur 89 Cent kosten, die auf diesem Grill gegrillt wird.
Eine Wurst für 89 Cent bekommt man bei Jens van Weber nicht. Der Landwirt aus der Grafschaft Bentheim versucht mit seinem Offenstallkonzept Wirtschaftlichkeit, Tierwohl und Umweltschutz zu verbinden. Vor 6 Jahren ist er von der konventionellen Schweinehaltung zum offenen Stall umgestiegen, mit einer anderen Rasse und mehr Platz für die Tiere. Er weist auf eine Stallung mit 18 Tieren. Die Schweine haben hier einen Liegebereich, einen Futterbereich und einen Platz zum Koten.
Das ist jetzt sozusagen Aktivitätsverhalten. Das ist einfach so eine Spielphase der Tiere, die halt um diese Tageszeit oftmals haben. Weil die eben auch Platz haben, können die eben auch einmal frei hin und her rennen. Ja, die können hier also auf 12 Meter Länge nach hinten und vorne rennen und machen das auch. Und deswegen auch diese freudigen Grunzgeräusche, das ist so ein freudiges Spielverhalten. Das Hauptargument für mich und meine Frau war, dass wir in der konventionellen Schweinehaltung, die wir ja auch lange betrieben haben, es nicht mehr für möglich gesehen haben, unsere Verantwortung den Tieren gegenüber gerecht zu werden, weil wir dort nicht mehr die Möglichkeit gesehen haben, eben die eigentlichen Ansprüche des Tieres umsetzen zu können in der konventionellen Haltung.
Die aktuelle Krise in der Fleischindustrie und in der Schweinehaltung scheint ihm recht zu geben.
Es gibt die Systemfrage, möchte man in einem System Tiere halten, das nach der Ökonomie ausgerichtet ist, das heißt also auf einem möglichst ökonomisch berechneten Schweineplatz möglichst ökonomisch wirtschaften zu können, ohne dabei eben die tatsächlichen Ansprüche des Tieres in den Vordergrund zu stellen? Oder sagt man sich, ich gehe einen anderen Weg und sage, das Tier mit seinen Ansprüchen ist mein Leitfaden. Das steht im Zentrum meiner Betrachtung. Und alles andere, was sich daraus ergibt, muss sich dann entsprechend danach ausrichten.
Doch eine solche Ausrichtung hat seinen Preis. Jens van Bebber ist Teil einer Vermarktungskette, die mit der gehobenen Gastronomie zusammenarbeitet. Sein Fleisch ist 2- bis 3-mal so teuer wie das aus der konventionellen Massentierhaltung. Ohne weitere gesetzliche Vorgaben für das Tierwohl in den Ställen bleibt das Offenstallkonzept noch eher ein Nischenprodukt. Auf dem Hof von Christine Lührs setzt man weiter auf die konventionelle Schweinehaltung. Eine Tierhaltung, die auch in ihrer Kirche oft kritisiert werde, sagt die Protestantin Christine Lührs. Auf der Synode, also im Kirchenparlament der Hannoverschen Landeskirche, werde sie als Landwirtin manchmal angefeindet. Und auch im Gottesdienst, gerade an Erntedank, fühle sie sich oft fehl am Platz.
Wo viele Landwirte häufig enttäuscht sind, wenn sie Erntedank in die Kirche gehen. Und der Pastor erzählt was von Naturschutz. Und eigentlich nur davon, wie schlecht die Landwirtschaft heute das macht. Und die Schuld ist an der Verunreinigung des Wassers und an der Verunreinigung der Böden. Ich bin irgendwann endlich mal mit meinem Mann zum Erntedankgottesdienst gegangen. Und genau da kam das. Und er geht nicht wieder mit. Der sagt, das brauche ich mir doch nicht anhören. Das ist doch kein Erntedank. Wir danken jedes Mal, wenn wir nach 3 Wochen unsere schönen Ferkel von der Sau absetzen. Und es sind schöne, gesunde, kräftige Ferkel. Da danken wir.
Der Graben zwischen der konventionellen Landwirtschaft und den Kirchen ist tiefer geworden. Das sagt auch Pastorin Ricarda Rabe, die hannoversche Referentin für die Kirche auf dem Lande. Rabe, die selbst auf einem Bauernhof groß geworden ist, hat eigentlich viel Verständnis für die Landwirte, aber
viele Landwirte, das muss man auch sagen, haben auch den Bezug zur Kirche verloren. Die glauben, dass sie selber das alles können und die brauchen den Schöpfer nicht mehr. Wir singen ja immer zur Erntedank, wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land. Doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand. Und diesen zweiten Teil, den hat mancher vergessen.
Ethik und Landwirtschaft. Michael Hollenbach mit Stimmen dazu aus Kirchen und Viehställen. Tag für Tag geht damit zu Ende für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Hier folgen jetzt Nachrichten und danach unsere Sendung Die Lebenszeit. Herausforderungen mit neuen Chancen, der Lebensabschnitt ab 60. So lautet das Thema bei den Kolleginnen. Und Sie können sich an dieser Sendung wie immer beteiligen mit Anrufen unter unserer Hörernummer 00 800 4464 4464. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.